Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Mit Manfred Kläuber. Unsere Themen heute.
Hybrid-Trend. Online-Meetings prägen die Consumer Electronics Show in Las Vegas. Bescheidenheit. Die CES peilt realistische Ziele für KI-assistiertes Fahren an. Unperfekt. Sprachsynthetisierer sind zu präzise, um echt zu sein. Und das digitale Logbuch. Clickbaiting.
The good news is that we can safely come together in a virtual manner, all thanks to technology.
Die gute Nachricht sei, Technik mache es möglich, dass sich die Menschen virtuell auf der Consumer Electronics Show treffen können, meinte Mike Mansueti, Chef von Bosch North America. Die schlechte Nachricht allerdings war, dass viele große Unternehmen wie Amazon, Facebook bzw. Meta, Google oder Microsoft ihre Teilnahme an dieser wichtigen Elektronikmesse abgesagt hatten. Peter Wächering, Sie haben an der CES auch nur virtuell teilgenommen. Hat man denn da überhaupt irgendetwas von der Stimmung auf der Messe mitbekommen können?
Ach doch, ich habe von der Stimmung auch eine Menge mitbekommen. Und das lag zum einen daran, dass einfach enorm viele Hintergrundgespräche per Videokonferenz angeboten und durchgeführt wurden. Und nach sehr vielen Pressekonferenzen, die übrigens dann in der Regel natürlich hybrid stattgefunden haben, wurden eben Direktschalten mit Managerinnen und Experten angeboten, also eben Gespräche per Videokonferenz. Und diese Gespräche, die fanden wirklich in einer erstaunlich offenen Atmosphäre statt. Und da wir gerade den O-Ton von Mike Mansueti gehört haben, sein Unternehmen, die haben nach der Auftakt-Show-Veranstaltung am Dienstag, bei der die Boschianer allerdings damit ein paar technischen Problemen zu kämpfen hatten, die haben da nur schriftliche Anfragen via Chat zugelassen. Also da gab es keine Hintergrundgespräche, aber das war eben in sehr vielen hybriden und virtuellen Veranstaltungen auf der CES ganz anders. Und da gab es dann etwas Enttäuschung, sehr viel Stimmung in Richtung so eines Trotzdem und es gab viel Optimismus. Das waren wirklich so die Stimmungen, die mir virtuell sich vermittelt haben. Der Optimismus, der beruhte darauf, dass die Technologiebranche in den USA 2021 ein unglaublich gutes Jahr hatte. Da jagte wirklich ein Rekordgewinn in der Pandemie bei den Technologiekonzernen den anderen. Und das soll sich in 2022 dann sogar noch fortsetzen. Ökonomen erwarten einen Rekordumsatz von mehr als 500 Milliarden US-Dollar in diesem Jahr für die Tech-Branche. Ja, und Enttäuschung war da, weil eben einfach viele gehofft hatten, die CES, das wird eben die erste große Messeveranstaltung nach der Pandemie. Und das haben die steigenden Infektionszahlen widerlegt und verhindert. Und da kommen wir dann auch zu dieser Stimmung des Trotzdem. Die CES als hybride Veranstaltung in diesem Jahr, die soll weiter ausgebaut werden. Aber es waren eben auch 2000 Unternehmen in Las Vegas und haben ausgestellt. Und genau diesen Aspekt, Präsenz vor Ort und virtuelle Vermittlung, diesen hybriden Aspekt will die Messe aufnehmen und weiterentwickeln. Und das wurde mitunter auch als so eine Art kleinen Paradigmenwechsel für die CES bezeichnet.
Und über andere Paradigmenwechsel wurde bei der Präsentation von neuen Entwicklungen in der künstlichen Intelligenz und beim autonomen Fahren diskutiert.
Die Automobilhersteller und ihre Zulieferer haben sich über die Jahre zu einem enorm wichtigen Ausstellersegment auf der Consumer Electronics Show entwickelt. Auch viele Hersteller von KI-Software gehören dabei inzwischen zur Zuliefererindustrie der Fahrzeugbranche. Als der Traktorhersteller John Deere den ersten autonomen Trecker der Welt im Vorfeld der CES vorstellte, da bezeichneten die Entwickler ihn als fahrendes KI-Labor für die Landwirtschaft. Das bezog sich in erster Linie auf die Mustererkennung, die die Kamerabilder verarbeitet. Die Qualität der KI-Software entscheidet hier über die Qualität des Produktes. Das gilt auch für die Hersteller von Personenkraftwagen. Tanja Rückert, Chief Digital Officer bei Bosch, beschreibt das so.
Bringing together hardware and software.
Wir arbeiten an aufeinander abgestimmter Hard- und Software für neue Elektronikarchitekturen im Auto. In diesem Jahr legen wir die Arbeiten an der Software für vorausschauende Fahrzeugsteuerung und die Arbeiten an der Cloud zusammen. Das stärkt unsere Position in der Softwareentwicklung in beiden Bereichen. Es ermöglicht uns, neue Softwarefunktionen schneller in die Fahrzeuge zu bringen. Damit machen wir große Fortschritte auf dem Weg zu einer offenen Technologieplattform und beschleunigen so die automobilen Entwicklungszyklen.
Offene Technologieplattformen und softwaredefinierte Autos. Diese Schlagworte prägten die Präsentationen der Automobilhersteller auf der CES. Mary Barra, die Vorstandsvorsitzende von General Motors.
Das macht es Kunden möglich, die Software ihres Fahrzeuges zu aktualisieren und neue Inhalte drahtlos herunterzuladen. Sie können ihre Fahrdynamik verändern. Die Technik ermöglicht es beispielsweise, eine Softwareoption herunterzuladen, um die Beschleunigung des Fahrzeugs zu erhöhen. Diese Möglichkeit, das Auto jederzeit drahtlos zu verändern, markiert den Übergang von softwaregestützten Fahrzeugen zu softwaredefinierten Fahrzeugen.
Softwaredefinierte Fahrzeuge sind individuelle Autos. Der Fahrzeugbesitzer stellt die Fahrzeug-Apps zusammen, die er benötigt oder haben will. Eine App sorgt dafür, dass das Auto selbstständig einparkt. Eine andere warnt vor kritischen Straßenzuständen, wie etwa Eisglätte, und sorgt für eine angepasste Fahrweise, bis hin zur vorübergehend vollständigen Kontrolle über das Auto. Scott Miller, Vizepräsident Software Defined Vehicle bei General Motors.
Was wäre, wenn Ihr abgestelltes Auto die Fenster schließen könnte, bevor es zu regnen beginnt? Oder wenn es die Fahrweise anpasst, wenn es Schulzonen erkennt? Oder es öffnet einfach Ihr Garagentor und schaltet beim Einfahren das Licht ein? Stellen Sie sich vor, Sie könnten Ihrem Fahrzeug Jahre später Optionen, etwa neue Fahrassistenzfunktionen hinzufügen, die es noch gar nicht gab, als Sie das Auto kauften. Dieses Konzept wird die bereits in unseren Fahrzeugen vorhandene Technik, also die Sensoren, die Kameras, die Controller nutzen und aus der Cloud neue Anwendungen hinzufügen, ohne die ursprüngliche Funktion zu beeinträchtigen.
Und hier kommt KI-Software ins Spiel. Denn automatisches Einparken, Assistenz für die situationsangepasste Fahrweise, das erfordert jede Menge Mustererkennung und schnelle Entscheidungen der im Auto eingebauten neuronalen Netzwerke. Am Ende der Entwicklung soll das selbstfahrende Auto stehen. Bisher wurden Anwendungen künstlicher Intelligenz von diesem Entwicklungsziel her definiert. Das war aber nur zum Teil erfolgreich. Jetzt wollen die Entwickler von den konzeptionellen Ansätzen der gut funktionierenden Assistenzfunktionen ausgehen und die hier eingesetzten Module zur Mustererkennung und zur Wahrscheinlichkeitsberechnung für die Entscheidung in konkreten Fahrsituationen integrieren, und zwar auf einer offenen Technologieplattform. So soll ein neues Mobilitätssystem entstehen, denn Assistenzfunktionen, Batteriesteuerung oder Fahrzeugkontrolle sind auch auf andere Verkehrsmittel übertragbar. Bosch zeigte das am Beispiel eines E-Bikes mit erweiterten Navigationsfunktionen und softwaregestützter Akkuoptimierung. General Motors demonstrierte das anhand eines Flugtaxis. In beiden Fällen sollen die KI-gestützten Assistenzfunktionen so integriert werden, dass sie auch die Kontrolle über das Fahrzeug vom Menschen übernehmen können. Zumindest zeitweise.
Für dieses teilautonome Fahren oder Fliegen hat Chiphersteller Qualcomm ein Komplettsystem mit dem schönen Namen Snapdragon Ride vorgestellt. Wie war da die Reaktion der Automobilhersteller, Peter?
Also da gab es einhelliges Lob, zumal Qualcomm auf genau diesen kleinen Paradigmenwechsel reagiert hat. Also nicht mehr vom Endziel, autonomes Fahren her Gesamtsysteme zu entwickeln, sondern von den bestehenden Assistenzsystemen auszugehen, die zu integrieren und dann auf das Ziel, autonome Mobilität hinauszurichten. Intel hat sich da übrigens auch zu Wort gemeldet, denn die Intel-Tochter Mobileye, die hat kameragestützte Fahrassistenzsysteme vorgestellt, die beispielsweise Volkswagen demnächst in seine Automobile einbauen will. Ganz wichtig für den Erfolg ist, wie die Überprüfung der Entscheidungen und gegebenenfalls dann die Korrektur bei den zugrunde liegenden neuronalen Netzen angesetzt ist. Und das ist zurzeit wirklich ein ganz heißes Entwicklerthema.
Qualcomm setzt aber nicht nur auf autonomes Fahren, sondern auch auf virtuelle Mobilität. Zumindest haben die Qualcomm-Manager ja im Vorfeld der CES ziemlichen Wirbel um ihre Produkte für das Metaversum und die virtuelle Realität gemacht. Wie ist das auf der CES angekommen?
Also das Metaversum ist einfach hip. Das wurde da natürlich dann auch bejubelt. Und Ende Oktober vergangenen Jahres, da hat ja Mark Zuckerberg so eine Umstrukturierung des Facebook-Konzerns bekannt gegeben. Die neue gegründete Konzernholding, die heißt ja Meta und das steht eben für Metaverse. Um Produkte für diese virtuelle Realität, da kümmert sich sogar bei Meta oder Facebook eine ganz neue Abteilung. Die wird vom bisherigen virtuellen Realitätschef Andrew Bosforth geleitet. Avatare, virtuelle Stellvertreter der wirklichen Menschen und Nutzer in der digitalen Welt des Metaversums, die sollen da leben und arbeiten, mit anderen kommunizieren. Und dafür werden eben leistungsstarke VR-Brillen gebraucht, dafür werden Headsets, Tablets und Smartphones benötigt. Und die dafür optimierten Chips, die liefert eben Qualcomm. Und das hat die Geschäftserwartungen für diesen Bereich auf der CES nach oben getrieben und das wurde diskutiert auf der CES.
Und wie groß sind da die Erwartungen?
Ganz enorm. Bei Qualcomm gehen sie davon aus, dass jeder Mensch einen digitalen Zwilling im Metaversum braucht und haben wird. Und den über entsprechende mobile Endgeräte natürlich mit Qualcomm-Prozessoren steuert. Und bei Qualcomm geht man von Millionen Geräten aus deshalb. Und das sind natürlich dann auch entsprechend hohe Gewinne.
Das softwaredefinierte Auto dominierte auf der Consumer Electronics Show in Las Vegas. Peter Welchering hat uns die Hintergründe dazu erklärt. Jenseits solcher großen Themen bietet die CES aber auch immer wieder jede Menge Einzelattraktionen, auf die mein Kollege Markus Schuler einen Blick geworfen hat.
Nicht nur ein Hingucker, sondern eine wirkliche Innovation kommt von BMW. Die Bayern haben einen elektrischen Lack entwickelt, dessen Farbe sich auf Knopfdruck verändern lässt. Projektleiterin Stella Clark sagt in der Online-Videopräsentation: Man kann sich mit unterschiedlichen Farbtönen zum Beispiel anzeigen lassen, ob die Batterie vollgeladen ist. Beim Carsharing könnte eine Farbe kenntlich machen, ob das Auto gereinigt oder verfügbar ist. Und wenn man sein Fahrzeug im Parkhaus nicht mehr findet, kann man seine Oberfläche blinken lassen. Mittels elektrischer Impulse werden Millionen Mikrokapseln auf der Autooberfläche binnen Sekunden verändert. Genau genommen sind bislang nur schwarze, weiße und graue Farbkombinationen möglich. Wer beim nächsten BMW-Händler jetzt diesen Speziallack bestellen will, wird keinen Erfolg haben. Die neue Technologie ist noch in der Erprobungsphase. Ein ganz anderer Hingucker kommt vom asiatischen Computerhersteller Asus. Sein neues ZenBook 17 Fold OLED Notebook sieht erstmal aus wie ein Notebook. Der Bildschirm lässt sich aber von der Tastatur trennen. Und nicht nur das, man kann das Display falten, sagt dieser Asus-Manager.
It is an easy to carry device when folded. And when unfolded, it is a large display that gives you excellent visual experience.
Ende des Jahres soll die faltbare Notebook-Tablet-Kombi auf den Markt kommen. Ein Preis steht aber noch nicht fest. Zum Ärgern und Staunen gleichermaßen gibt es eine schlaue Glühbirne aus China. Die wird in die Nachttischlampe gedreht und überwacht dann mittels Radartechnologie Körperfunktionen wie Herzfrequenz und Körpertemperatur. Hersteller Zenglet legt allerdings Wert auf den Hinweis, dass in der Birne weder ein Mikrofon noch eine Kamera verbaut sei. Das klingt sehr tröstlich. Wer etwas wirklich Praktisches sucht, wird bei Invoxia fündig. Die Firma wird im Sommer für knapp 100 Euro ein schlaues Hundehalsband auf den Markt bringen. Das kann den entlaufenen Hund nicht nur via Handyortung aufspüren, sondern überwacht auch die Gesundheit des Tieres. Aber Achtung, wer das Halsband zur Ortung nutzen will, zahlt monatliche Abogebühren von vermutlich 12 Euro. Der US-Traktorhersteller John Deere bietet schon seit langem Traktoren mit GPS-gesteuerter automatischer Lenkung an. Das neueste Modell, das noch im Sommer auf den Markt kommen soll, kann ein ganzes Feld alleine bestellen. Der autonome Traktor ist mit 6 Stereokameras und vielen Sensoren ausgestattet. Via Smartphone-App kann man das Fahrzeug überwachen. Und wer selber fahren will, ein Sitz ist nach wie vor vorhanden. Wer die Bierflasche vor dem Fernseher gerne mit der Fernbedienung öffnen würde, der wird auch in diesem Jahr von der CES enttäuscht sein. Solch eine smarte, weil praktische Lösung ist leider immer noch nicht erfunden. Dafür erspart einem Samsung das Ersetzen der Batterien. Die neue Edelfernbedienung holt sich den Strom quasi aus der Luft und saugt die Energie auf, die unsere WLAN-Netze im 2,4 Gigahertz-Bereich aussenden. Ein Preis für die Fernbedienung steht noch nicht fest.
Markus Schuler berichtete über Technikneuheiten auf der Consumer Electronics Show.
Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren.
überall da, wo es Podcasts gibt.
Sie gehören mit zu den absoluten Problemfällen in den sozialen Medien. Deepfakes, täuschend echt aussehende Fälschungen, die entweder in Desinformationskampagnen für jede Menge Unruhe sorgen oder in kriminellen Cyberbetrugsfällen die Nutzer zu folgenschweren Handlungen verleiten. Bislang richtete sich das Augenmerk vor allem auf optische Täuschungen, sprich auf Bilder oder Videos mit künstlich generierten Konterfeis echter Personen. Zunehmend aber beschäftigt sich die Sicherheitsforschung auch mit akustischen Täuschungen. Sprachgeneratoren werden nämlich immer perfekter und können Stimmen sehr gut imitieren. ForscherInnen des Horst-Görz-Institutes für IT-Sicherheit an der Ruhr-Uni in Bochum haben dazu ein Projekt aufgelegt mit dem Ziel, Audio-Deepfakes erkennen zu können. Darüber sprach ich mit Lea Schönherr.
Bei uns war jetzt erstmal das Ziel, erstmal einen Datensatz zur Verfügung zu stellen. Sprich, wir haben Beispiele gesammelt von verschiedenen Methoden, die Deepfakes generieren. Und auch jeweils das eine Originaldatei, also eine echte Datei. Weil das Hauptproblem, jetzt zum Beispiel anders wie bei visuellen Deepfakes, ist, dass es einfach noch nicht oder kaum untersucht ist und es eben auch total wenige Datensätze gibt. Und solche Datensätze braucht man einfach, um dann mögliche Erkennungsalgorithmen zu testen und auch zu vergleichen. Wir haben insgesamt über 200 Stunden Sprache jetzt gesammelt. Ja, und die Hoffnung ist halt, dass das ein guter Anfangspunkt ist, um erstens Erkennungsalgorithmen einfach weiterzuentwickeln und zu verbessern und auch andere noch zu motivieren, dann, dass man entsprechend andere Daten auch noch sammelt, um eben die Erkennung insgesamt einfach zu verbessern.
Sie selbst haben aber nicht nur diese Datensätze erzeugt, sondern Sie haben sie auch schon genutzt, um eben halt erste Erkenntnisse darüber zu gewinnen, was Deepfakes von Originalen unterscheidet, oder?
Wir haben uns eben auch angeguckt, was so die Unterschiede sind zwischen dem Originalen und Deepfakes und haben eben festgestellt, dass im Frequenzbereich von den Audiodateien, dass es da eben schon Unterschiede gibt, vor allem jetzt in höheren Frequenzen. Und da scheint es einfach für so künstliche Generierungsalgorithmen einfach noch schwierig zu sein, das so nachzubilden, als wäre das das Original.
Das müssen Sie nochmal genau erklären. Was sind die charakteristischen Eigenschaften, die die Software-Tools zur Generierung von Stimmen tatsächlich anders machen als eine natürliche Stimme selbst?
Ein Punkt, der deutlich Unterschied ist, ist, dass teilweise in Originaldateien, da fehlen einfach Informationen ab und zu in bestimmten Frequenzen. Das ist einfach wie die Sprache von einem Menschen generiert wird. Und da gibt es eben teilweise Frequenzen, die nur sehr wenig Energie haben in dem Fall. Und wir haben eben festgestellt, dass sich Generierungsalgorithmen eben sehr schwer tun, genau diese Charakteristika nachzubilden, wo es eben Frequenzen gibt, die nur sehr wenig Energie haben. Und daran lässt sich das sehr deutlich unterscheiden.
Das heißt, wenn ich Sie richtig verstanden habe, hat die menschliche Stimme ja kleine Makel, die man zwar nicht hört, die man aber auch nicht nachmachen kann. Und daran kann man Originale und Fälschungen erkennen?
Im Moment ist das noch so. Also das fällt den Generierungsalgorithmen eben noch schwer, diese kleinen Makel auch nachzubilden.
Hört sich trotzdem sehr kompliziert an, als wenn es nur Spezialistinnen und Spezialisten tatsächlich könnten, Original und Fälschung zu unterscheiden. Oder kann man das auch so abfassen, dass man daraus eine Standardprüfung machen kann?
Nee, also das kann man auch gut standardisieren. Also die Algorithmen, die wir jetzt genutzt haben, also unser Code ist auch online zur Verfügung. Wenn man ein bisschen Fachkenntnisse hat, sollte man den auch gut nutzen können.
Solche Methoden, die darauf abzielen, dass man Veränderungen im Frequenzspektrum zum Beispiel feststellt, die hängen ja auch sehr stark davon ab, ob man das Signal tatsächlich so überträgt, wie es ist oder nicht. Und heutzutage werden ja vor allen Dingen in Computerübertragungen sehr viele Datenreduktionstechnologien eingesetzt. Die bekannteste ist MP3. Werden diese charakteristischen Eigenschaften einer Fälschung auch bei Datenreduktionsalgorithmen noch mit übertragen oder gehen die dann verloren und man hat keine Chance mehr, eine Fälschung zu erkennen?
Also wir haben jetzt nicht konkret jetzt MP3 getestet, aber was wir getestet haben, ist tatsächlich, was jetzt bei einer Übertragung über das Telefon passiert. Also da wird ja auch die Originaldatei komprimiert, damit man die leichter übertragen kann. Und konnten da tatsächlich feststellen, dass die Unterschiede erhalten bleiben. Also die Erkennung funktioniert in dem Fall sogar besser. Also wäre es mit den existierenden Generierungsmethoden jetzt eben kein Problem, dann auch im Telefonbetrugfall ist, einfach zu unterscheiden, ob das jetzt eine Originaldatei ist oder nicht.
Nun könnte man ja auch sagen, dass die Generierung von zusätzlichen Signalen bzw. die Veränderung von Frequenzanteilen in der Fälschung im Vergleich zum Original ein Fehler ist, den eben halt diese Fälschungssoftware noch macht. Gibt es da Tendenzen der Hersteller dieser Sprachsynthesesysteme, dieses Manko zu beheben und tatsächlich so weit zu gehen, dass man eben halt diese Unterschiede dann nicht mehr erkennen kann?
Ziel wäre jetzt von so Entwicklern von solchen Algorithmen eben, dass es eben wirklich ununterscheidbar ist, also dass es perfekt aussieht wie eine Originaldatei. Es ist halt erstmal nicht so einfach, das hinzubekommen. Es ist auch die Frage, ob das überhaupt generell möglich ist, weil man hat halt immer nur wirklich ein Modell, was aber nie komplett alles abbilden kann. Was wir zum Beispiel auch beobachtet haben, ist, dass die Erkennung ziemlich gut transferieren kann zwischen verschiedenen Generierungsalgorithmen. Sprich, wenn wir jetzt Erkenner trainieren auf Daten von nur einer Generierungsmethode, dann ist es eben so, dass auch mit diesem Erkenner, der eben nur eine Generierungsmethode gesehen hat, wir auch gut andere Methoden oder Audio-Deepfakes erkennen können, die mit anderen Methoden erzeugt worden sind. Und was es eben heißt, ist, dass diese Charakteristika in diesen Audio-Deepfakes scheint irgendwie ein inhärentes Problem zu sein, was zumindest die aktuellen Methoden alle noch haben. Ziel wäre jetzt eben, wenn man solche Generierungsmethoden entwickelt, einfach zu schauen, ob man es hinbekommt, solche Charakteristika eben loszubekommen und da das Original besser nachzubilden.
Gut, das wäre aber eine Aufgabe, was eben mal tatsächlich, ja, zumindest die Hersteller dieser Software-Tools machen, um Deepfakes zu generieren. Die Frage ist, ob sie es machen wollen und unerkannt bleiben wollen oder ob sie tatsächlich das dann auch so lassen, damit man eben halt Deepfakes erkennen kann.
So ein kommerzieller Hersteller, dann geht es eher darum, dass es sich wirklich für einen Menschen ja gut anhört. Und wenn man jetzt aber darüber nachdenkt, dass die Algorithmen alle, kann jeder benutzen, auch die Generierungsalgorithmen, die sind online verfügbar. Wenn man jetzt im Fall von einem Betrug schaut, dann würde natürlich der Betrüger eben schon eben wollen, dass es möglichst ununterscheidbar ist. Wenn er genügend Energie reinsteckt, dann versucht er vielleicht auch einfach das System zu verbessern und die Schwächen loszubekommen.
Das war Lea Schönherr vom Horst-Görz-Institut für IT-Sicherheit der Ruhr-Universität Bochum über Deep Audio Fakes und wie man sie erkennen kann.
Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 48755.
Superschlager-Star schwanger. Exklusiver Blick auf die süße Babykugel. Ey, hast du mal einen Klick? Ja, da zuckt der Zeigefinger. Clickbaiting nennt sich Sven. Reißerische Nachrichtensnippets. Auf genauso inhaltsleere wie werbeüberladene Artikelseiten verweisen. Er stellt in den ehemaligen Sweatshops Manhattans, in Singapur der Maxvorstadt oder Kolbermoor. Gab's früher auch schon. Aber damals war's mit einem Klick nicht getan. Boulevardzeitung, rheinisches Format, 350 x 510 mm, das ergibt eine beidhändig gehaltene Spannbreite von über 70 cm. Beim Blättern vom Anriss auf der Titelseite bis zum angerissenen Einspalter auf der 3. Und das in der U-Bahn zur Stoßzeit. Ist heute mit dem Tapsen auf dem 5,5-Zoll-Smartphone-Display schon einfacher. Eine Curiosity Gap entdecken Kommunikationswissenschaftler nach Sätzen wie: Du wirst nicht glauben, was auf diesen Fotos zu sehen ist. Ein Klick und man ist reingetappt in die Lücke. Womit man wohl für Nerds, Power-User und anderweitig IT-Interessierte solche Curiosity Gaps aufreißen könnte? Vielleicht mit: So sorgt Facebook für deine Privatsphäre. Oh ja, yeah, das würde einen Tremor im Klickfinger auslösen. Windows-Update, Doppelpunkt, alles funktioniert, Ausrufezeichen. Und dann auf der Landingpage aber nicht mehr hinterher. Oder schlagzeilenmäßig, Boulevardstil, unterste Schublade, der Oberan- und Aufriss. Open Apple, Ausrufezeichen. Ach nee, das nicht. Dann doch lieber die Babykugel.
Digitales Logbuch. Name: Killer Achim. File closed.
Das Bundeskartellamt schaut schärfer auf Google. Unsere erste Nachricht im Info-Update von und mit Lucian Haas.
Das Bundeskartellamt hat bei Google eine, so wörtlich, überragende marktübergreifende Bedeutung festgestellt. Damit unterliegt der Internetgigant samt seinem Mutterkonzern Alphabet künftig der erweiterten Missbrauchsaufsicht der Behörde. Basis dafür ist ein im vergangenen Jahr verabschiedetes Digitalisierungsgesetz, mit dem das Kartellrecht verschärft wurde, um große Internetkonzerne besser kontrollieren zu können. Die Wettbewerbshüter können nun eventuelle wettbewerbsgefährdende Praktiken des US-Konzerns leichter untersagen.
Google und Apple wurden erstmals gemeinsam verklagt.
Eine in Kalifornien eingereichte Sammelklage wirft beiden Konzernen wettbewerbswidriges Verhalten vor, weil sie zusammen angeblich ein Suchmaschinenkartell vereinbart haben. Google bezahle Apple Milliardenbeträge dafür, selbst nicht ins Suchgeschäft einzutreten und stattdessen Google als Standardsuche im Safari-Browser auf den Smartphones und Rechnern von Apple anzubieten, heißt es in der Klage. Durch diese Vorzugsbehandlung würden kleinere Unternehmen unterdrückt und die Werbepreise seien höher als bei einem freien Suchmarkt.
Die NASA nimmt Alexa mit zum Mond.
In einigen Jahren will die US-Raumfahrtagentur wieder Astronauten zum Mond bringen. Einige Funktionen der dafür vorgesehenen Orion-Raumkapseln könnten dann auch per Sprachassistent bedient werden. Die NASA gab bekannt, demnächst im All eine Sprachsteuerung zu testen, die auf der Alexa-Technologie von Amazon beruht. Schon beim Erstflug des sogenannten Artemis-Mondprogramms in rund einem Jahr soll Alexa mit an Bord sein. Der Flug selbst ist allerdings noch unbemannt.
Trumps Internetplattform Truth Social soll im Februar starten.
Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hatte seinen Anhängern schon länger ein eigenes soziales Netzwerk versprochen. Der Start steht nun offenbar kurz bevor. Im App Store von Apple heißt es, der Dienst namens Truth Social werde als App voraussichtlich am 21. Februar verfügbar sein. Er soll ähnliche Funktionen haben wie die Programme von Facebook. Trump hatte angekündigt, ein eigenes Online-Netzwerk zu gründen, nachdem er nach der Erstürmung des US-Kapitols im vergangenen Jahr von Twitter, Facebook und YouTube ausgeschlossen worden war.
Quarantänebestimmungen in Hongkong könnten die Chip-Krise verschärfen.
Um die Verbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus einzudämmen, hat die Regierung von Hongkong strengere Quarantänebestimmungen erlassen. So müssen Piloten von Frachtmaschinen bei jeder Ankunft in Hongkong nun 7 statt wie bisher 3 Tage in strikter Hotelquarantäne verbringen. Die neue Regel senkt die Beförderungskapazität für Luftfracht deutlich. Experten rechnen damit, dass dies die Chip-Krise weiter verschärfen könnte. Hongkong ist der wichtigste Ausgangsflughafen Asiens für Luftfracht, insbesondere Elektronikbauteile.
Mozilla akzeptiert keine Spenden mehr in Kryptowährungen.
Das hat die Mozilla-Stiftung bekannt gegeben, die unter anderem die kostenlos erhältlichen Internetprogramme Firefox und Thunderbird entwickelt. Zum Jahreswechsel hatte die Organisation noch daran erinnert, dass Spenden auch in Kryptogeld angenommen würden. Daraufhin hagelte es allerdings heftige Kritik von vielen Seiten, vor allem mit Hinweisen darauf, dass das sogenannte Mining von Kryptowährungen viel Energie verschwende und klimaschädlich sei.
Sternzeit, 8. Januar. Astronomisches Bullshit-Bingo. Vor 2 Monaten wurde der Decadal Survey vorgestellt, eine Art Leitfaden für die nächsten 10 Jahre der US-Himmelsforschung. Schon in den ersten Zeilen heißt es, dass wir in einer außergewöhnlichen Phase der Entdeckung leben und nun an der Schwelle zu neuen Anstrengungen stehen, die unser Verständnis des Universums transformieren werden. So ein Satz ist ebenso blumig wie nichtssagend. Der Astronom Adrian Price Whelan vom Flatiron Institut in New York hat vor der Veröffentlichung des Survey einige Bingo-Karten erstellt. Auf ihnen stehen jeweils 25 Schlagworte, die typischerweise bei der Vorlage so eines Berichts auftauchen. Geht es um solche Worthülsen, ist gemeinhin vom Bullshit-Bingo die Rede. Bei der astronomischen Version geht es um Begriffe wie neue Ära, ambitioniert, Vision, Roadmap und beispiellos. Auf anderen Karten steht Revolution, Gelegenheit, kosmische Dämmerung, extrem groß, Flaggschiff und wissenschaftlicher Ertrag. Auch elektromagnetisches Gegenstück, Einigkeit und Gemeinschaft sind Stichworte, von denen vorher klar war, dass sie auftauchen, zumal sie vorher unzählige Male bei den Diskussionen zu hören waren. Selbst wer die Präsentation des Decadal Survey verpasst hat, kann das vergnügliche Bullshit-Bingo noch spielen, denn Karten und Bericht sind online verfügbar. Im mehr als 600 Seiten starken Text wird man jedes Bingo-Wort viele Male finden. Manchmal aber, so ist beim Spielen festzustellen, haben die Phrasen sogar eine inhaltliche Bedeutung.
Bei Streitkultur geht es gleich nach den Nachrichten um die Klimabewegung. Ist friedliche Sabotage legitim? Soweit Computer und Kommunikation für heute. Manfred Kläuber war am Mikrofon.